Ja, ich darf Sie ganz herzlich zum öffentlichen Teil unserer Ausschusssitzung heute begrüßen. Wir beraten heute Forschung und Anwendung mit Fokus auf Transfer, Ausgründungen der Hochschulen und auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaftler. Wir haben dazu Sachverständige. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Andrea Frank für den Stifterverband Berlin, Herrn Dr. Klaus Janssen, Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse e.V. Vielen Dank, dass Sie da sind. Frau Professor Kira Castell, Hochschulallianz für den Mittelstand e.V., Hochschule Hamm-Lippstadt. Vielen Dank, dass Sie da sind. Professor Dr. Karim Kazar von der Hochschule Fulda. Danke, dass Sie da sind. Und Professor Andreas Zabi, Hochschule für Wirtschaft und Recht. Strukturierung des Gesprächs. Wir gehen so vor, dass Sie zunächst die Gelegenheit haben, 5 Minuten, also eine kurze Einführung zu halten. Ich bitte Sie, die Zeit präzise zu beachten, weil wir hier tatsächlich zeitlich sehr limitiert sind. Danach also treten wir in die sogenannte Berichterstattung ein. Berichterstatter erfolgen in der Reihenfolge der Größe der Fraktionen, haben in einer ersten Runde dann 5 Minuten pro Berichterstatter Zeit. Diese 5 Minuten sind aber inklusive Ihrer Antwort. Das heißt, ich erinnere die Berichterstatter noch einmal daran, je kürzer man fragt, desto mehr Zeit gibt es für die Antwort und umgekehrt. Und wir haben möglicherweise dann Zeit noch für eine zweite Runde, 3 Minuten. Das hängt aber davon ab, wie wir insgesamt also vorgehen können, wie wir zurechtkommen. Das Thema ist von größter Bedeutung, auch im Rahmen der jetzt also ausrollenden Hightech-Agenda und auch also im Rahmen der Überlegungen, wie wir den Wissenschaftsstandort Deutschland stärken können, auch in Anbetracht der vielen Veränderungen, die wir jetzt weltweit sehen, in den Vereinigten Staaten, aber auch in China. Daher bin ich dankbar, dass wir heute so ein hochkarätiges Gremium haben, was uns hier beraten kann. Und ich würde vorschlagen, dass wir somit einführen. Vielleicht beginnen Sie, Frau Frank, für den Stifterverband.
Ja, vielen Dank für die Einladung heute Morgen in den Ausschuss. Ich freue mich, dass wir auch kurz unsere Ideen dazu einbringen können. Sie haben das schon gesagt, Herr Vorsitzender. Kritische Phase auch insbesondere mit Blick auf Produktivität und Wirtschaftswachstum. Und aus dieser Perspektive würde ich das auch gerne kommentieren, das Thema, was ich heute aufgerufen habe. Ich würde gerne drei Punkte in meinem Eingangsstatement stark machen. Das eine ist Transferexzellenz ernst nehmen. Das zweite ist systematische Förderung Großdenken im Bereich Transfer. Und das dritte wäre das Thema Förderung modernisieren. Und meine Perspektive, aus der ich argumentiere, ist sehr stark geprägt durch die Arbeit, die wir machen an der Schnittstelle von Unternehmen und Hochschulen als Organisation, die von Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen getragen ist und natürlich auch den Diskussionen aus der DATI-Kommission beziehungsweise unseren Erfahrungen aus den Begleitforschungen, die wir auch haben. Was meine ich mit Transferexzellenz ernst nehmen? Im Rahmen der DATI-Kommission haben wir diesen Begriff definiert. Und was wir damit meinen, ist, dass es eben nicht darum geht, anwendungsorientierte Forschung zu stärken, sondern in der Transferförderung insbesondere darauf zu achten, dass die Innovationsakteure, also Unternehmen und auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren von allem, was die Politik im Bereich Forschung und Transfer, vor allem Transfer, anstößt. Die Rolle der HAWs ist unbestritten im Innovationsökosystem. Ich möchte das damit nicht schmälern. Sie sind wichtiger Pfeiler, auch im Austausch mit dem Mittelstand. Aber aus unserer Perspektive wäre die DAFG oder auch die Transferagenda, das sind ja die beiden Stichworte auch aus dem Koalitionsvertrag, keine Weiterentwicklung einer anwendungsorientierten Forschungsförderung einzelner Hochschultypen, sondern wir würden uns sehr stark dafür einsetzen, dass Ergebnisse aus diesen Anstrengungen zur Wertschöpfung beitragen, Arbeitsplätze schaffen und die Produktivität insgesamt steigern. Sie sollten deswegen nachfrageorientiert, also aus Sicht der Probleme gedacht, die die Unternehmen haben, ergebnisorientiert und akteursoffen sein. Das wären so die drei Stichworte. Warum ist das wichtig? Weil gerade wenn man sich regionale Innovationsökosysteme anschaut, und da spreche ich nicht nur über die großen Cluster wie München, sondern auch Mittelstand geprägte Regionen wie Ostwestfalen-Lippe zum Beispiel, wo ich mich gut auskenne. Dort sind die Treiber von Innovationsökosystemen auch die HAWs, aber eben auch die Bedarfe der Unternehmen, große Unternehmen, kleine Unternehmen. Und man sieht das dort an den Standorten, dass es immer ein Zusammenspiel ist von Nachfrage und Wissenschaft, die Ergebnisse und Lösungen entwickeln kann. Zweiter Punkt ist die systematische Transferförderung. Wir hatten oder auch die Bundesregierung hat ein Mapping in Auftrag gegeben, das jetzt im Sommer erschienen ist. Das zeigt, dass allein vom Bund 63 Fördermaßnahmen zu dem Thema Forschung und Transfer, vor allem transferorientiert, im Moment auf dem Markt sind. Eine andere Studie sagt, es sind etwa 1,3 Milliarden Euro. Ich will jetzt sozusagen nur eine Größenordnung geben, ob diese Zahl genau stimmt, habe ich jetzt nicht noch mal nachgeprüft. Aber das zeigt, wir haben hier eine Fragmentierung. Wir haben zwar Fördermaßnahmen, die sich immer orientieren an bestimmten sogenannten Technology Readiness Level, an der Frage, wie man also Forschung in Anwendungen und Produkte übersetzt. Und trotzdem ist aus Sicht der Nachfragenden, entweder Unternehmen oder der Wissenschaft, diese Förderprogramme nutzt, eine große Unübersichtlichkeit. Deswegen würde ich dafür plädieren, hier wirklich auch groß zu denken und nicht eine sozusagen weitere Initiative daneben zu setzen, sondern zu überlegen, wie können wir die transferrelevanten Programme, die sich auf die spätere Phase der Verwertung fokussieren, integrativ weiterentwickeln und damit eben auch kritische Masse in der Förderung zusammenbekommen. Es gibt einige Impulse aus der DATI-Kommission, die da aus den DATI-Piloten, die gesammelt wurden, einige Erfahrungen mit Blick auf experimentellen Charakter von Förderformaten, offene Programmlogik oder auch strukturbildende Maßnahmen, wo Förderung auch immer einen Beitrag leisten kann zu Strukturen im Transfer. Letzter Punkt, Förderarchitektur modernisieren. Ich sage das jetzt mal hier so, ich sehe Staatssekretärhaus auch da. Das BMFDR hat ein Handbuch zur Projektförderung, das umfasst 1000 Seiten. Das, glaube ich, zeigt schon, dass die Anleitung, wie Förderung umgesetzt wird, über die Jahrzehnte gewachsen ist. Und wir sehen, dass bei den Geförderten dies als großer Aufwand, als komplizierte Abwicklung von Fördermaßnahmen ankommt. Und ich glaube, da kann man übrigens auch ohne Gesetzgebungsverfahren etwas ändern, indem man das mutig entschlackt, aufräumt und im Sinne der Fördernehmenden weiterentwickelt. Ich bin fast am Ende der Zeit. Ich will trotzdem kurz auf die Frage Agentur oder nicht eingehen, weil das steht ja auch im Raum. Die DATI-Kommission hat gezeigt, dass, oder die Sprint hat auch gezeigt, dass natürlich mit einer neuen Agentur es sehr einfach ist, eine neue Förderkultur auf den Weg zu bringen. Das dauert, das muss man wissen. Und aus meiner Sicht macht das nur Sinn, wenn man auch kritische Masse da reingibt und nicht anfängt mit einem kleinen Förderimpuls und einer neuen Agentur. Vielleicht soweit für mein Eingangsstatement. Vielen Dank für die Geduld, Herr Lauterbach. Und damit gebe ich weiter, nehme ich an.
Vielen Dank, Frau Frank. Wir machen weiter mit Herrn Dr. Janssen für die Zuse-Gesellschaft.
Vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses. Die Ausgangssituation ist uns, glaube ich, allen klar. Wir haben in den letzten 4 Jahren kein Wirtschaftswachstum gehabt und die Innovationskraft von Deutschland hat dramatisch nachgelassen. Es ist also sehr zu begrüßen aus unserer Sicht, dass die Regierung darauf fokussieren möchte, mehr Transfer zu machen, wettbewerbsfähigere Industrie zu generieren. Und das mit dem klaren Ziel, eine wirtschaftliche Verwertung der Ergebnisse und neue Arbeitsplätze hier in Deutschland zu schaffen. Also es ist ausdrücklich erwünscht, Geld zu verdienen mit den Forschungsergebnissen, die erarbeitet worden sind. Aus unserer Sicht, aus der Sicht der industrienahen Forschungseinrichtungen mit Blick auf die geplanten Vorhaben, Initiative Forschung und Anwendung und DHFG, hier einige Gedanken, also Forderungen und Wünsche, die wir für sehr wichtig halten. Das erste ist eine echte Akteursoffenheit ohne Ausgrenzung von bestimmten Akteuren in der Forschungswertschöpfungskette. Wir brauchen die Besten, die dafür sorgen, dass alle Aufgaben in dieser Forschungswertschöpfungskette bedient werden. Und wenn diese Akteure zusammenarbeiten, können sich die Stärken ergänzen, die wir heute schon haben. Das heißt ganz konkret, für die Institute der Zuse-Gemeinschaft, die sehr anwendungsnah arbeiten. Wir haben ein Forschungsvolumen von 500 Millionen Euro, davon 200 Millionen Industrieerträge, also direkter Transfer in die Wirtschaft. Wenn man das umrechnet, sind das rund 40.000 Euro Wirtschaftserträge pro Mitarbeiter und pro Jahr. Das zeigt, wie wirtschaftsnah diese Einrichtungen bereits heute arbeiten und in die Industrie hinein wirken. Wir haben bereits heute in vielen Einrichtungen umfassende operative Ausstattung. Das heißt, es wird nicht nur im Labormaßstab gearbeitet, sondern wir sind in der Lage, produktionsrelevanten Maßstab auszuführen. Und diese Anlagen müssen nicht erst aufgebaut werden, sie sind bereits heute vorhanden. Wir haben sehr kompetente Wissenschaftler, die in der Lage sind, diese Anlagen zu bedienen. Und wenn jetzt KMUs, nachfragegetrieben bei den Instituten, anklopfen, kann ihnen sofort geholfen werden. Also Stichpunkt Schnelligkeit und wirklich Wissen in die Praxis hineinbringen. Wenn also alle Akteure, die wir bereits heute haben, auf ihre Kernkompetenzen fokussieren, dann sind wir in der Lage, nicht nur Mittelmaß zu liefern, sondern wieder im Spitzenbereich international mitzuwirken. Zweiter sehr wichtiger Punkt, es wird oft von Regionalität beim Transfer gesprochen. Transfer kann regional sein, wenn die Hochschule beispielsweise irgendwo in der Fläche mit ihren lokalen KMU und ihren Innovationsnetzwerken der Nukleus ist für neue Arbeiten. Aber wenn es gerade um branchenbezogenen Transfer geht, um Technologietransfer geht, so findet der in erster Linie überregional statt. Und eigene Erhebungen belegen, dass rund 70% des Transfers über die Landesgrenzen der Bundesländer hinaus stattfindet. Nächster Punkt, der sehr wichtig ist, wir haben ein sehr gut ausdifferenziertes Forschungssystem, was die Technologie-Readiness Levels 1 bis 3 anspricht. Wir haben aber einen deutlichen Mangel, wenn wir näher an die Praxis kommen und dann mit THL 4 bis 6 arbeiten. Also hier sind deutliche Lücken, die wir durch die geplanten Initiativen schließen könnten. Und letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Transparenz und Ausrichtung auf Ergebnisse und auf Leistung. Ich glaube, wir brauchen sehr klar definierte Ziele in den Projekten, die wir fördern. Und wir brauchen auch eine Erfolgskontrolle, die eben halt im Sinne einer Ergebnisevaluierung dafür sorgt, dass wirklich Nutzen für die Gesellschaft und für die KMU entstehen. Wenn wir das schnell umsetzen und jetzt nicht erst mal in einen jahrelangen Planungsprozess gehen für die Initiative und für die DAFG, dann können diese Initiativen einen deutlichen Beitrag zum Transfer leisten. Dankeschön.
Danke, Herr Janssen. Und jetzt machen wir weiter mit Frau Professor Castell.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier nicht nur aus Perspektive der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, sondern eben auch aus Perspektive des Mittelstandes sprechen kann. Meine Hochschule liegt in einer sehr wirtschaftsstarken Region, dem Powerhouse Südwestfalens, Nordrhein-Westfalen, Südwestfalen. Wir haben 160 Hidden Champions, aber fast nur sehr kleine und mittelständische Unternehmen. Und das ist tatsächlich noch mal eine besondere Herausforderung, die in der jetzt notwendigen Transformation, da sind leider auch viele Automobilabhängige, nicht alle Verbrenner, aber auch sonst, also die jetzt dazu zu ermächtigen, diese Transformation schnell umzusetzen, da ist tatsächlich das Zeitfenster relativ knapp. Das heißt, alles, was jetzt hier angestoßen wird, muss zeitnah erfolgen. Ich würde mir tatsächlich immer noch wünschen, dass wir so einen One-Stop-Shop haben, wo man mit seinem Transferanliegen vielleicht auch schon in Form eines Antrags hinkommt, aber gegebenenfalls über Verweisberatung auch in eine bessere Förderlinie gepackt wird, also dass am Ende tatsächlich die drei Säulen der Dachmarke ineinander greifen, weil viele Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen Antrag stellen, schon verzweifeln, die richtige Linie zu finden, geschweige denn den Antrag gut ausfüllen zu können. Also ich glaube, da könnten wir Synergien heben, auch das, was Frau Frank gesagt hat, bei den vielen versplitterten Programmen einfach das Passgenaueste zu finden. In der zweiten Säule, das ist für mich die Säule Transfer, heißt ja auch Transferbooster, da muss auf die Vorarbeiten der DATI-Gründungskommission zurückgegriffen werden. Da stehen ja schon viele gute Ideen drin, wo haben wir Lücken identifiziert, wie könnte das besser zusammenspielen, gerade auch niederschwellige Anträge, schnelle Anträge, so Initialförderung, um Akteure dazu zu befähigen, dann in einer größeren Linie einen Antrag zu stellen. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist das eine große Herausforderung. Und die Mittelständler schrecken davor zurück, Personal dafür abzustellen, zu lernen, wie man einen Antrag schreibt. Einfach, weil die ja auch mit einer sehr knappen Personaldecke unterwegs sind und die Hochschulen können ihnen das nicht immer abnehmen. Das heißt, da könnten wir durch eine gestaffelte Programmlinie, Erstförderung, dann gegebenenfalls Weiterförderung, sicher was bekommen, Anschubfinanzierung. Und die Mittelständler brauchen eine schnelle Antwort. Die können nicht ein Jahr beantragen und ein Jahr aufs Geld warten. Dann ist das Projekt schon weg. Also da Geschwindigkeit tatsächlich in die kleineren Programme reinzubringen, je größer das Volumen, desto aufwendiger vielleicht auch der Antrag. Und vielleicht noch eine Bitte, wenn wir die DATI-Piloten, die sehr gut waren, fortsetzen, dann bitte nicht nachträglich die nach außen vermeintlich schnelle Beantragung durch weiteres Nachliefern von vielen Papieren. Also wir haben den Antrag dann halt geschrieben, nachdem er genehmigt war. Das macht das Schreiben aber nicht besser. Da ist noch ein bisschen Vertrauens- und Optimierungsmöglichkeit gegeben bei den durchaus guten Programmen, die man auch einfach noch mal auflegen könnte, um sie dann weiterzuentwickeln. Für uns als HAW ist natürlich die dritte Säule auch besonders wichtig, in denen ja die HAW-Programme Forschen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und FH-Personal beheimatet sind. Bei FH-Personal würde ich mir wünschen, dass es auch den Mittelbau an HAW in den Blick nimmt, weil das ist ja tatsächlich noch ein großer Unterschied. Und gerade für Transfer und nahen Kontakt zu Unternehmen sind, glaube ich, eben auch Mittelbaustellen wichtig. Da wäre es aber auch schön, wenn die Projekte Innovative Hochschule weiter verstetigt und gefördert würden und wenn wir quasi nicht alle 5 Jahre hoffen müssten, dass die Programmlinie verlängert wird, sondern wenn man das einfach institutionalisieren könnte, perspektivisch gerne auch dynamisieren. Aber tatsächlich diese HAW-Mittel, die unsere besonderen Voraussetzungen einfach anerkennen, viel Lehrdeputat, wenig Mittelbau, aber engen Kontakt in die lokale Wirtschaft, das ist dann ein Teil, den ich dafür sehr, sehr wichtig halte, um einfach diese enge Vernetzung. Und was Frau Frank vielleicht auch schon angesprochen hat, ist tatsächlich diese strukturellen Stellen. Also gerade wenn man in so einer mittelständischen Region mit vielen kleinen Unternehmen unterwegs ist, dann braucht man auch eine Struktur, die diese Unternehmen zusammenhält. Das Spitzencluster It's OWL macht das gut vor. Da gibt es so ein Clustermanagement, die Events machen, die die Unternehmen zusammenbringen, wo die Unternehmen auch einfach mal miteinander forschen. Da muss gar nicht immer eine Hochschule drin sein oder einfach neue Akteure zusammenbringen, damit man einfach weiß, was gibt es in der Region oder auch darüber hinaus und wie kann ich diese Menschen zusammenbringen. Egal, wie wir es jetzt weitermachen, wäre für mich wichtig, dass es schnell weitergeht. Wir sind so ein bisschen DATI-Prozess gebrannt. Gerne eine Förderlinie probieren und eine Zweitausschreibung dann anpassen. Also man kriegt keine 100%-Lösung, auch wenn wir noch 3 Jahre diskutieren, wie so eine Linie aussehen könnte. Wir haben aber gute Indikatoren für erfolgreiche Linien, die wir jetzt schnell ausrollen könnten. Und da würde ich mich drüber freuen.
Vielen Dank. Und wir machen weiter mit Herrn Professor Kaxar aus der Hochschule Fulda.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, meine Damen und Herren. Ich will vielleicht vorwegschicken, dass ich als Mitglied des Sprecherkreises der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die in der HRK organisiert sind, auch heute sprechen darf und deren Belange vertreten darf. Und ich will vielleicht beginnen mit einem kleinen Rückblick. Ich habe die Freude und Ehre, dass ich schon zum 4. Mal hier sprechen darf in dieser Runde. 2012 das erste Mal, da ging es um Forschung an Fachhochschulen. Und ich habe seinerzeit angemahnt, dass das Volumen viel zu klein ist, damals 40 Millionen für die HAWs für ein Jahr. Auch die Beteiligung an der DFG war verschwindend, ich glaube 0,3%. Dann 2017 gab es eine Diskussion über die Novellierung von Artikel 91b und ich bin ebenfalls eingeladen worden. Ich hatte es seinerzeit vorgeschlagen, weil sich nicht viel Bewegung abzeichnete, eine deutsche Transfergemeinschaft einzurichten, die speziell auf die Bedarfe der HAWs auch ausgerichtet ist. Die Idee ist auch aufgegriffen worden, dann mit dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung 21 ist eine DATI, die Deutsche Agentur für Transferinnovation, eingeführt worden. Und wir haben sehr viel Hoffnung reingesetzt. 2022 war ich dann auch hier und habe dieser Hoffnung noch mal Ausdruck verliehen. Heute sitze ich wieder da und bin nach wie vor der Meinung, dass es sich lohnt, zu kämpfen für die HAWs. Wir haben am 7. November 2024 im Bundeskabinett das Strategiepapier der Gründungskommission der DATI verabschiedet. Und die Ironie des Schicksals war, dass am Abend die Koalition sich aufgelöst hatte. Ich glaube, wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben als HAWs. Die neue Koalition hat ja auch unter der Überschrift Stärkung und Beschleunigung des Transfers aus unserer Sicht wirklich wichtige Punkte eingebracht. Die Transferbooster, die Einführung der deutschen Anwendungsforschungsgemeinschaft mit einem ganz starken Fokus auch auf die HAWs. Wir haben das so wahrgenommen, die Programme, die bisher gut gelaufen sind, Forschung an HAWs, FH-Personal, auch innovative Hochschule sehen wir in diesem Format. Wir haben als Mitgliedergruppe der HAWs dann auf unserer Strategietagung dieses Jahr der Bad Wiessee-Tagung auch einen Vorschlag gemacht zur schnellen Umsetzung, den ich als Anlage meiner Stellungnahme auch beigefügt habe. Und wir haben dann auch anlässlich der GWK-Sitzung letzte Woche eindringlich noch mal darauf hingewiesen, dass wir jetzt ein Programm brauchen, was uns HAWs tatsächlich hilft. Ich will nur noch mal kurz in Erinnerung rufen. Wir haben an unseren HAWs wirklich beste Kontakte in die Regionen. Die HAWs sind vertreten in den Regionen, kooperieren mit kleinen, mittleren Unternehmen, Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich. 22.000 Professuren lehren und forschen an HAWs. Im Vergleich dazu an den Unis sind 26.000. Dennoch ist die Mehrzahl der Absolventen oder hat die Mehrzahl der Absolventinnen und Absolventen in den Ingenieurwissenschaften, in der Informatik, in auch der BWL ihren Abschluss an einer HAW gemacht. Da steckt ein enormes Potenzial drin, was wir bisher leider nur völlig unzureichend nutzen. Die Einführung des eigenständigen Promotionsrechts 2016 beginnend und jetzt wird es ausgerollt auf die Bundesländer, zeigt, dass wir wirklich auf ganz hohem Niveau Forschung betreiben können und dass wir eine wichtige Rolle beim Transfer spielen. Und wenn man das in Relation setzt zu den Fördermitteln, die es für HAWs gibt, dann muss man wirklich sagen, jetzt im Mittel 70 Millionen für die nächsten Jahre steht es in keinem Verhältnis zu deren Leistungen. Und wir könnten gerade für kleine und mittlere Unternehmen, für den Mittelstand so viel bewegen. Das ist diese Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und sorgen für unseren Wohlstand. Deswegen plädieren wir jetzt für eine schnelle Umsetzung der Ideen, die im Koalitionsvertrag definiert sind. Schnell heißt für uns, dass in einem ersten Schritt die wirklich bewährten Programme, FH-Personal, Forschung an HAWs, innovative Hochschule aufgestockt werden oder verstetigt werden. Einige laufen ja jetzt aus und im Sinne des Transferboosters dann unter Konsortialführerschaft der HAWs dann auch Innovationsökosysteme in den vielen Regionen aufgebaut werden. Und im zweiten Schritt im Sinne der Nachhaltigkeit und der dauerhaften wirklich auch Förderung unseres Hochschultyps sollte dann eine deutsche Anwendungsforschungsgemeinschaft mit ganz starkem Fokus auf die HAWs zunächst mal eingerichtet werden, schlank in den Strukturen. Die DATI liefert da viel Material. Wir haben auch dazu in der Stellungnahme, in der Anlage einiges als Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu Papier gebracht, stehen da aber selbstverständlich auch als beratend zur Verfügung. Und mein Appell wäre Unterstützung für die HAWs jetzt, weil es so wichtig ist.
Vielen Dank, Herr Kassar. Und machen weiter mit Herrn Professor Zabi von der Hochschule Wirtschaft und Recht.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder hier sein darf. Ich habe eine Professur an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, war früher der Präsident viele Jahre der Hochschule, davor biopharmazeutischer Unternehmer und arbeite jetzt seit anderthalb Jahren für die Bundesagentur für Sprunginnovation Sprint. Und wenn man einen Nachnamen hat, der mit Z beginnt, dann ist vieles schon gesagt. Und das kann ich überspringen, das ist ganz wunderbar. Zum Problemaufriss vielleicht noch mal ganz kurz. Die Dringlichkeit dessen, was wir heute hier besprechen, die Innovationsfähigkeit Deutschlands erodiert. Herr Leibinger hat es diese Woche gesagt, die Industrie in Deutschland befindet sich punkto Innovation im freien Fall, Zitat. Und das bedeutet auch, dass die Innovatorenquote empirisch messbar sinkt und die Produktinnovationen in Deutschland deutlich zurückgehen, vor allem bei den KMU. Und das alles geschieht trotz ständig steigender Ausgaben in der Innovationsförderung. Wir haben ein Loch, ein Innovationsloch. Im Prinzip ist die Wirtschaftsförderung gut ausgestattet mit ZIM, ein sehr großes Programm für späte TRLs und die Markteinführung. Wir haben eine sehr starke Förderung TRL 1 bis 3 über die DFG und andere Methoden in der Grundlagenforschung. Auch da kein Problem. Aber Wir sehen es in der täglichen Arbeit bei der Sprint. Wir haben unglaublich viele tolle Einreichungen bei der Sprint, die wir nicht fördern können, weil sie nicht sprunginnovativ sind. Und wir haben keine Adresse, wo wir diese tollen Innovationen dann hingeben können. Es existiert schlicht nicht. Da besteht eine Lücke in der Innovationsförderung, insbesondere Anwendungsforschung, Transfer, TRL 4 bis 7, inkrementelle Innovationen, eben nicht die ganz großen Sprunginnovationen. Da braucht es eine Förderinstitution, um diese Lücke zu schließen. Das ist gut angelegt jetzt auch im Koalitionsvertrag mit dem Drei-Säulen-Modell. Aber ich warne davor, aus meiner persönlichen Expertise, immer mehr Geld in bestehende Strukturen zu geben. Das hat schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht funktioniert. Wir brauchen neue Strukturen und dafür braucht es auch neue Einrichtungen. Das hat der Fall Sprint gezeigt, wie viel man damit bewerkstelligen kann. Und ich finde auch sehr gut, dass der sogenannte Hebel 1 in der Hightech-Agenda Deutschland genau das aufgreift. Also da bin ich sehr ermutigt. Ich habe im IFO-Schnelldienst auch dazu vor einiger Zeit publiziert, dass wir einen Innovationsbooster für die Innovationsförderung in Deutschland brauchen. Und ich freue mich, wenn das auf den Weg gebracht wird. Ich habe drei Punkte, wie wir das schaffen können. Erster Punkt, Säule 1 ist klar, BMWE. Wir brauchen insbesondere für ZIM weiter evidenzbasierte Optimierung. Aber jetzt kommen wir zu Säulen 2 und 3. Ich plädiere dafür, die zusammenzulegen in einer Agentur. Es muss eine Agentur sein, bloß kein Verein. Und diese Agentur braucht die Freiheitsgrade, wie sie die Sprint hat, also eine ganz schlanke Governance, hohe Unabhängigkeit bei der Ausgestaltung der Programme und auch eine Beleihung für die Vergabe von Fördermitteln. All das ist bereits angelegt. Man kann da Anleihen nehmen am Sprint-Freiheitsgesetz, das ja hier verabschiedet wurde. Diese Institution muss eine Reputationswirkung entfalten, die beispielsweise das ZIM-Programm überhaupt nicht hat. Wir brauchen eine Exzellenz, ungefähr so wie bei der InnoSwiss, die man als Beispiel nehmen kann. Das Führungspersonal einer DAFG muss unbedingt Wirtschaft und Wissenschaft kennen und erlebt haben. Wir brauchen da einen anderen Mindset, keine Verwaltungsdenke. Und wir können vorschlagen, das halte ich für sehr wichtig, die Beschleunigung ist hier mehrfach angesprochen worden, wir können das in der Sprint inkubieren, damit es ganz schnell losgehen kann. In den nächsten Monaten kann das anfangen. Und diese Inkubation hat die Sprint auch schon gezeigt durch andere Institutionen. Die können erst mal anfangen innerhalb der Sprint und werden dann ausgegliedert in eigenständige Agenturen. So kriegen wir eine riesige Beschleunigung hin. Mein zweiter Punkt geht über die die Programmgrundsätze. Die müssen innovativ sein. Wir brauchen einen unternehmerischen Mindset. Also diese Agentur muss risikobereit sein. Sie muss den Mut haben, Sachen auszuprobieren und zu lernen. Und sie braucht vor allem ganz schlanke Prozesse. Wir sind heute innerhalb der Sprint bei einem sogenannten Time to Money. Das heißt, Antragstellung bis Auszahlung der Gelder von 14 Tagen. Der Durchschnitt in Deutschland ist in allen anderen Programmen 12 bis 18 Monate. Das ist unannehmbar in der Hochtechnologie. Und wir haben gezeigt, dass es auch viel, viel schneller gehen kann, auch rechtskonform natürlich. Wir wollen da auch die Einbindung der Wirtschaft stärken. Die Wirtschaft sollte die Nachfragewirkung einbringen können. Das heißt, wir brauchen von den KMU auch Impulse, was sind die Innovationsbedarfe. Und gemessen wird das auch an der eigenen Beteiligung finanziell der Unternehmen, so wie das übrigens auch bei der InnoSwiss funktioniert. Letzter Punkt. Das Programm Portfolio der DAFG sollte aus Säule 2 bestehen, also nach wie vor offen für alle Typen aus Forschung an HAW und FH-Personal aus der Säule 3 ebenfalls. Das sollte exklusiv bleiben für die HAW, das ist mir wichtig. Und dann muss es Zusatzfinanzierung geben, die würde ich nehmen, aus den DFG-Mitteln, die reserviert sind für Anwendungsforschung, damit die DFG ein Pure Play bleiben kann für die Grundlagenforschung, sollten diese Mittel übertragen werden. Und so könnten neue Formate wie beispielsweise Challenges sehr schnell umgesetzt werden. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen allen für die hervorragenden Einführungen. Wir gehen jetzt in die Berichterstatterrunde hinein und beginnen mit den Kollegen von der CDU, CSU, Herrn Albani, bitte.
Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Uns eint uns fraglos die Analyse, dass der Transfer, den wir in den letzten Jahren in Deutschland erlebt haben, wir haben gute Grundlagenforschung gemacht, wir haben tolle Erkenntnisse hier, aber die Kraft auf die Straße zu bringen, ist etwas, was in Deutschland mit Sicherheit noch viel Luft nach oben hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt, dass wir mit jedem Jahr, was wir auf der Suche nach einer vernünftigen Verbesserung an dieser Stelle verlieren, der Druck darauf größer wird, das jetzt auch schnell umzusetzen, auch das eint uns in voller Art und Weise. Ich denke, auch die Erfahrung bei allem Schmerz, den ich aus einigen Wortbeiträgen festgestellt habe in Bezug auf die DATI, alles sozusagen in einen Pott zu schmeißen, dreimal umzurühren und zu sagen, dann wird was draus. Der Wunsch, die HAWs in gleicher Weise zu stärken, wie bessere Wege zum Transfer zu finden und so weiter und so weiter. Ich glaube, auch die Erfahrung haben die letzten Jahre gezeigt, ist nicht unbedingt der Weg zur Lösung. Deswegen war die Überlegung, dies auseinanderzuziehen und auf die Art und Weise Form follows Function wieder den Weg zu planieren, ein Gedankengang, den wir während der Koalitionsverhandlungen gehabt haben. Was nicht heißt, dass die Erfahrung, die wir gesammelt haben, an dieser Stelle einfließen soll. Meine Fragen, Herr Zabi, zunächst einmal an Sie. Es besteht kein Problem, auch Säulen wieder zusammenzufassen. Entscheidend ist es, dass es nachher funktionieren muss, dass wir einen Mehrwert haben. Das heißt, die Fragestellung, die ich habe an Sie, sind zweierlei. Das eine ist, wie kriegen wir es hin, dass die HAWs gezielt gefördert werden können, dass wir also hier deren Stärken, auch gerade in deren regionale Anbindung haben, aber gleichzeitig sicherstellen, dass natürlich der Transfer nicht nur den HAWs vorbehalten ist, sondern eine Transferfragestellung an dieser Stelle natürlich am institutionsoffen ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn es an, Sie sagten eben schon, wir müssen die Elemente aus der DFG herausziehen, die A sind. Umgedreht dürfen wir natürlich, wenn wir eine Inkubation in der Sprint betreiben, dann nicht die Sprünge zu Schritten werden lassen. Also insofern, wie können wir das sicherstellen? Die zweite Frage ist, oder der zweite Frageblock ist an Frau Castell. Auch hier Förderung und Stärkung der HAWs ist ein Ziel. Wie sehen Sie es, dass wir am Ende eine Struktur haben, die einerseits ergebnisoffen, was den Transfer, also institutionsoffen ist, aber gleichzeitig den Mittelstand und die Verknüpfung und die Vertrauensbildung zwischen den HAWs an dieser Stelle gleichermaßen fördern? Also dieses sozusagen unter einem Dach oder doch in zwei Institutionen oder strukturiert getrennt. Sie wünschen sich einen One-Stop-Shop, aber der kann gleichzeitig auch ein Problem werden. Können Sie darauf noch mal eingehen?
Danke, Herr Zabi. Es bleiben leider nur 2 Minuten.
Ja, also das möchte ich sehr gerne beantworten. Mein Vorschlag ist eigentlich ein Kompromissvorschlag, in dem wir sagen, wir schaffen eine DAFG, obwohl mir der Name nicht so gut gefällt, aber es vielleicht als Arbeitstitel zu vermerken. Wir schaffen eine DAFG, die die Programme, die ohnehin für die HAWen vorgesehen sind, als Programmlinien beibehält. Es soll auf gar keinen Fall den HAWen von dem kleinen Budget auch noch was verloren gehen. Das will niemand. Aber ich sage, dass die zusätzlichen Gelder, die hineinkommen, Hochschultypen offen sein sollten, auch einschließlich der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, weil natürlich Transfer- und Innovationsimpulse von allen diesen Institutionen ausgehen. Wir haben das bei der Sprint gesehen. Wir sind völlig agnostisch, was die Herkunft von Ideen angeht. Auf die Ideen kommt es an, auf die Innovation kommt es an. Ob das von der HAW kommt oder von der Universität, spielt keine Rolle. So sollte es auch bei der DAFG sein. Und wir müssen nur die Mittelausstattung ganz ordentlich machen. Deswegen schlage ich vor, bis zu 200 Millionen zunächst aus dem DFG-Budget zu nehmen. Das ist ohnehin geearmarkt für Anwendungsforschung. Und das dann Hochschultypen offen zu vergeben. Die HAWen sind extrem stark, das weiß ich aus eigener Anschauung, und haben ja auch bei dem DATI-Pilotenprogramm 40 oder noch mehr Prozent der Mittel für sich vereinnahmen können. Und ich bin sicher, dass sie das dann auch bei einer DAFG tun können. Zur Frage der Mittel aus der DAFG, aus der DFG. Ich bin der Meinung, dass wir auf keinen Fall bei bestehenden Institutionen bleiben können. Wir benötigen unbedingt neue Institutionen, weil wir die Agilität in den alten Strukturen nicht hinbekommen, weder in der DFG noch in der Projektträgerstruktur. Wir brauchen neue Einrichtungen. Die Sprint hat gezeigt, dass diese Agilität darstellbar ist, wenn wir völlig neuen Typus an Förderinstitutionen schaffen, auch mit einem völlig anderen Personal, das überwiegend zeitlich befristet arbeitet, so wie ich dort auch, und das tief verwurzelt ist in den Fachwissenschaften und in der Wirtschaft und einen anderen Mindset mitbringt. Das wären für mich die wesentlichen Voraussetzungen.
Die Frau Zeit Bonn, leider abgelaufen, das muss dann
Sie können das dann nachfragen. Sie können sich aber die Frage kommt in der Nachfragerunde identisch wieder, dann sind Sie dran.
Vielen Dank, wir machen weiter mit der AfD, Herr Dr. Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich spreche ja hier praktisch als HAW-Professor, erstens aus eigener Erfahrung und zweitens auch für meine Kollegen natürlich. Die Bedeutung der HAWs für den Wirtschaftsstandort, die kann gar nicht überschätzt werden. Das ist ja auch schon zum Ausdruck gekommen. Es gibt viele Beispiele für hervorragende Forschung. Aus meiner Sicht ist das besonders dort der Fall, wo auch persönliche Kontakte zwischen Unternehmen und Professoren bestehen. Aber gut, das ist wahrscheinlich immer die Voraussetzung. Das Potenzial ist aber lange nicht ausgeschöpft. Deswegen sitzen wir ja auch hier. Warum ist das nicht ausgeschöpft? Erster Punkt, der immer wieder auftaucht, natürlich die Bürokratie, aber natürlich auch die Förderstruktur. Wir haben die versuchte Entwicklung der DATI immer kritisch begleitet, in der Hoffnung, dass da etwas Funktionierendes entsteht. Das war leider nicht der Fall. Es gibt aber auch strukturelle Gründe, warum die HAWs Schwierigkeiten haben, so zu forschen wie Universitäten. Das hängt damit zusammen, also ein Universitätsprofessor, der hat zuerst Ausstattung und Personal und versucht dann, Forschungsprojekte einzuwerben. Bei HAWs ist das umgekehrt, dort hat man gar nichts, versucht dann mit Forschungsprojekten sich einen Grundstock an Ausstattung und Personal aufzubauen. Das sind also ganz andere Voraussetzungen. Und zum Zweiten ist die Ausrichtung anders. Ein Universitätsprofessor hat in der Woche 9 Stunden Lehre zu machen, ein HAW-Professor 18 Stunden. Viele meiner Kollegen machen noch deutlich mehr Lehre. Und dann ist einfach strukturell die Zeit natürlich begrenzt, dann noch zu forschen. Ich möchte gern den Herrn Kaxar fragen. Sie hatten ja uns eine umfangreiche Stellungnahme geliefert. Erstens mal, sehen Sie ähnliche strukturelle Probleme, wie ich jetzt gerade geschildert habe, bei den HAWs? Und was wäre aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was eine Agentur für die, also eine DAFG, leisten muss?
Kaxar?
Darf ich gleich loslegen? Ja, wir wissen alle, dass die Situation, was die angewandte Forschung und Transfer angeht an HAWs, anders ist als Universitäten. Wir haben ein höheres Lehrdeputat. Die Lehre hat ein höheres Gewicht, muss man auch ehrlicherweise sagen, als die Forschung. Dennoch gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die neben ihrer Lehre auch Forschung betreiben, das sehr intensiv betreiben. Wir haben die Möglichkeit, an den HAWs Deputat zu reduzieren. Unsere Forschungsstarken haben etwa die Hälfte des Deputats, etwa wie an der Universität, aber es betrifft eben nicht alle. Und die, die forschen möchten, die das erfolgreich machen, sollen das auch tun. Wir haben hier oft von Akteursoffenheit bei den Programmen gehört. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden. Aber wenn wir in Wettbewerb treten, müssen auch die Rahmenbedingungen die gleichen sein, die Wettbewerbskonditionen die gleichen. Im Moment treten wir mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Wettbewerb. Und deswegen brauchen wir jetzt in der nächsten Zeit auch noch mal für diesen Hochschultyp extra Unterstützung. Und es könnte in einer deutschen Anwendungsforschungsgemeinschaft der Fall sein, in dem ganz gezielt beispielsweise regionale Innovationsökosysteme unter Konsortialführerschaft der HAWs gefördert werden. Wir haben mit der innovativen Hochschule und diesem Programm außerordentlich gute Erfahrungen gemacht. Es geht um Kontakte, es geht um Beziehungen, es geht um Netzwerke. Ich kann an der Stelle vielleicht nur berichten von meiner eigenen Hochschule. Wir haben in der Region Fulda, die nicht sehr industriestark ist, aber ein Netzwerk aufbauen können im Rahmen des Programms Innovative Hochschule mit am Schluss nach 5 Jahren 130 Praxispartnereinrichtungen. Aber die Kontinuität hat gefehlt. Nach 5 Jahren war die Förderung zu Ende. Und es sind aber viele Ideen, gute Ideen entstanden, auch Existenzgründungen. Und wir glauben, dass durch eine deutsche Anwendungsforschungsgemeinschaft Strukturen an HAWs gefördert werden können. Das ist sehr wichtig, denn diese Kontakte müssen gepflegt werden. Der Transfer ist auch in der Administration und im Management aufwendig.
Vielen Dank. Wir haben leider keine Zeit mehr für eine Nachfrage und machen weiter mit Frau Dr. Seitzel von der SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, erstmal herzlichen Dank für Ihre Teilnahme hier, für Ihre Bereitschaft, hier Ihre Eindrücke und Ihren Sachverstand einzubringen, auch für Ihre Stellungnahmen. Ich möchte gar nicht so sehr im Vorfeld irgendwelche Dinge sagen, nehme aber jetzt aus dem Gespräch, aus Ihren Eingangsstatements auf jeden Fall auch mit, wie bedeutend und wie wichtig die Umsetzung, die schnelle Umsetzung auch des im Koalitionsvertrag vereinbarten ist, auch wenn die ein oder andere Frage, das habe ich auch so wahrgenommen, noch unterschiedlich von Ihnen bewertet wird. Meine erste Frage geht an Professor Kakza. Der Stifterverband, der bestätigte zuletzt erneut die starke Gründungsdynamik der HAWs. Wie können HAWs als regionale Ankerinstitution ihre Rolle in Innovationsökosystemen vor diesem Hintergrund vielleicht auch weiter ausbauen?
Ja, also die Statistik zeigt, dass es dieses Potenzial an den HAWs gibt, dass die Aktivitäten bezogen auf die Größen sogar deutlich besser sind als an den Universitäten. Ich glaube, wichtig ist für uns, dass wir unter den Rahmenbedingungen, die es in den jeweiligen Regionen gibt, eben die Unterstützung für Strukturen haben. Wir haben an fast allen HAWs im Prinzip Angebote für unsere Studierenden, aber auch für die Mitarbeitenden, Existenzen zu gründen. Aber es braucht letztendlich für solche neuen Ideen auch die Projekte vorher. In diesen Projekten entstehen neue Ideen. Aus diesen neuen Ideen können auch Gründungen werden. Und das ist die Praxis, die wir regelmäßig bei uns beobachten. Wir haben allerdings genau an dieser Stelle, wenn es um die Strukturen geht, ein Defizit an unseren Hochschulen, denn die HAWs werden in erster Linie von den Ländern für die Lehre finanziert. Es gibt keine Grundfinanzierung für die Forschung, obwohl es als Aufgabe im Hochschulgesetz drinsteht, und es gibt keine Grundfinanzierung auch für Existenzgründungen, Transfer und diese Themen oder zumindest nur eine sehr, sehr geringe. Deswegen glaube ich, dass wir durch die Vorschläge, die es auch im Koalitionsvertrag gibt, dauerhafte, nachhaltige Strukturen aufbauen können, die genau diese Existenzgründungsaktivitäten unterstützen.
Darf ich an der Stelle noch mal nachfragen, jetzt mit Blick auf die aktuellen verfügbaren Fördermechanismen, insbesondere des Bundes, aber auch der Länder, wo sehen Sie da die größten Systembrüche auch zur regionalen Innovationsleistung der HAWs?
Wir haben schlichtweg beim Volumen, beim Umfang der Förderung ein Problem, dass es viel zu viele Anträge gibt, die Förderquoten sehr, sehr gering sind, deutlich geringer auch als beispielsweise bei der DFG. Der DATI-Pilot hat gezeigt, welche riesige Nachfrage existiert. Ich will nur noch mal erwähnen, bei den zwei Formaten DATI-Sprints, Innovationssprints, gab es 3000 Anträge. Am Schluss wurden 300 gefördert. Das ist noch eine Quote von 10%, die einigermaßen akzeptabel ist. Bei den Innovationscommunities gab es 480 Anträge, 20 geförderte. Das ist natürlich, das zeigt, welches riesiges Interesse und welches Potenzial es dort gibt. Und deswegen glaube ich, dass wir dringend die HAW-spezifischen Programme ausbauen müssen.
Vielen Dank. Zur DATI-Pilot hätte ich noch eine Frage an Frau Franks. Sie hatten das ja auch gesagt, und es hat sich gezeigt, dass DATI-Pilot schnelle Verfahren und regionale Konsortialbildung ermöglicht. Welche Elemente aus diesem Pilotbetrieb sollten Ihrer Ansicht nach unbedingt in eine neue dauerhafte Förderlinie vielleicht dann überführt werden?
Ich glaube, was positiv war, ist, dass es in der Tat so eine Öffnung der Auswahl, also durch die Pitches und die Sprints, die es gab, eine Öffnung und eine Beschleunigung der Auswahlverfahren gab. Was wir auch in der Evaluation, die wir gemeinsam mit Technopolis machen, in dem Monitoring sehen, ist das, was Frau Castell gesagt hat, dass zwar dann die Entscheidung getroffen ist, aber die Projektträger dann sozusagen nachgearbeitet haben, was die Antragstellen geht. Also sozusagen das schlanke Verfahren wurde im Prinzip ausgehebelt. Ich denke, dann sollte man auch beim schlanken Verfahren bleiben und da auch drauf vertrauen. Und der zweite Punkt ist, 70% der Anträge sind aber auch im Technology Level 1 bis 3. Also wir sind eigentlich nicht im Transfer. Wir sind sozusagen in Konzeptphasen. Und das finde ich wichtig, diese Dinge nicht gegeneinander, sondern nebeneinander zu diskutieren. Herr Kaksar, dass die Fachhochschulforschung gestärkt wird, ist aber nicht gleichzeitig dann eine Stärkung des Transfers. Und das sehen wir ehrlich gesagt in dem Monitoring auch.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter. Mit Bündnis 90 Die Grünen, Frau Müller, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für ihre Stellungnahmen. Ich glaube, wir haben hier kein Erkenntnisdefizit. Das kam, glaube ich, bei allen heraus, sondern die Frage, wie wir jetzt eigentlich in eine schnelle Umsetzung gehen. Da gab es Vorarbeiten mit der DATI. Und die Frage ist natürlich, wie wir jetzt diese Vorarbeit nutzen, um schnell etwas aufzubauen. Es ist mehrfach angesprochen, es braucht auch etwas Neues, damit wir wirklich neue, schlankere, schnellere Verfahren umsetzen können. Die Sprint ist da ein gutes Beispiel. Meine Fragen gehen an Frau Frank. Sie waren ja Mitglied der Gründungskommission der DATI. Und mich würden noch mal die Lernerfahrung aus der DATI und aus den bestehenden DATI-Piloten interessieren, aber auch Ihre Transfererfahrung aus dem Stifterverband. Dazu auch noch was bei der Transferförderung aus Ihrer Sicht verändert werden müsste, damit wir eben wirklich schneller zu einer stärkeren Ergebnisorientierung kommen können. Und das ist ja mehrfach angesprochen worden, 63 unterschiedliche Programme. Wir haben eigentlich keine Transferförderung aus einem Guss. Und wir sehen es ja jetzt auch mit dieser Bundesregierung, das größte Transfer- oder Innovationsförderprogramm, das ZIM, liegt ja weiterhin im BMWE. Was braucht es aus Ihrer Sicht, um hier wirklich zu einer Innovations- und vor allen Dingen der Transferförderung aus einem Guss zu kommen?
Vielleicht noch mal zu den Erfahrungen aus der DATI. Da hat Frau Castell schon einiges zugesagt. Ich glaube, die Erkenntnis, dass insbesondere mit Blick auf regionale Innovationsbedarfe eine Lücke besteht. Die HAWs haben da eine Rolle, aber auch andere Akteure. Innovation findet schon lange nicht mehr nur in den Hochschulen statt, sondern eben auch in den Unternehmen, in anderen Akteuren. Das ist eine. Das zweite ist schon die Erkenntnis, dass in dem bestehenden Fördersystem schnelle Fördermaßnahmen schwer umzusetzen sind, weil es einen Kulturwechsel voraussetzen würde. Ich würde gerne noch mal trennen, eine Stärkung der Forschung und damit auch einen Abbau der strukturellen Hürden, die Sie ja immer beschreiben, also was Lehrdeputat-Budget angeht. Ich glaube, das sollten wir nicht ausspielen gegen eine Transferförderung, die dann stärker akteursoffen sein sollte. Ich würde gerne noch einen Punkt aufbringen, wie kommen wir da schneller voran. Ich finde, in einigen Themen braucht es auch ein Alignment zwischen Bund und Ländern. Ich glaube, das klingt jetzt erstmal wie eine riesige Aufgabe, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir haben das sehr stark gesehen in der Exist-Förderung, die lange ja vom Bund mehr oder weniger abgedeckt wurde, also die Förderung der Existenzgründung an Universitäten und Fachhochschulen. Jetzt hat der Bund gesagt, wir konzentrieren uns auf die Start-up-Factories und jetzt auf einmal, wo das Geld aufhört, gibt es Bewegungen in den Ländern, die sich nämlich überlegen, wir sehen das in Niedersachsen und Baden-Württemberg, die sich überlegen, was wollen wir denn eigentlich erreichen an unseren Standorten und wofür müssen wir unsere Hochschulen auch fördern, wo brauchen wir wirkliche Gründungszentren, wo brauchen wir vielleicht ausschließlich eine Stärkung der Entrepreneurship-Lehre, so einer ersten Sensibilisierung. Also mir geht es auch so ein bisschen darum zu überlegen, wo ist eigentlich auch eine Komplementarität, die Bund und Länder mit den gemeinsamen Ressourcen angehen können. Und ich würde sagen, bei der Stärkung der Transferstrukturen, Herr Kaksar, die Sie zu Recht anmahnen, gibt es auch eine Rolle in den Ländern. Und wir sehen, einige machen das. Wir sehen aber auch einige Hochschulen, die sagen, für uns ist das ein Profilmerkmal. Dafür schaffen wir auch eigene Ressourcen. Sehen wir an einigen Universitäten und Fachhochschulen auch. Das will ich vielleicht auch der Ehrlichkeit halber noch mal sagen. Letzter Punkt. Ich glaube, wenn man überlegt, wie man diese strukturellen Defizite auch noch angehen könnte als über eine wieder zeitlich beschränkte Bundesförderung, kann man vielleicht auch noch mal auf andere Programmelemente gucken. Also die DFG bekommt jetzt ihre erhöhte Programmpauschale. Davon profitieren ausschließlich die Universitäten. Wir haben andere Programme. Im Exist-Programm gibt es durchaus bei Förderung immer einen Anteil institutionelles Budgets. Bei den Exist-Forschungsstipendien ist es, glaube ich, die bewusst genutzt werden können für institutionelle Strukturen. Und wenn man hier in größeren Programmlinien solche Elemente auch einbezieht, glaube ich, könnte man Budgets auch schaffen für die Fachhochschulen, für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, um auch strukturell Kontinuität zu schaffen, weil ich glaube, das ist durchaus ein Nachteil gegenüber Universitäten. Vielleicht erst mal so weit.
Wir haben noch Zeit für eine kurze Nachfrage.
Dann würde ich tatsächlich noch mal auf, also vielleicht noch mal so ein, zwei sehr konkrete Sachen auch aus den DATI-Projekten sagen, das müsste und kann jetzt auch extrem schnell umgesetzt werden. Das braucht es wirklich, um die entsprechende, wirklich die Transferförderung besser aufzustellen.
Die alle 6 Monate, war die Frage an mich, ne? Die alle 6 Monate tagen und einen Bewilligungszeitraum von 12 Monaten haben. Bei kleineren Projektvolumen kann man mutig auf der Grundlage von ersten Skizzen fördern, um die Akteure in den Schwung zu bringen. Und das Zweite ist Integration von Innovationsexpertise in die Auswahlverfahren, also Unternehmen auch rein in die Gutachtergremien, damit es nicht eine ausschließlich wissenschaftliche Begutachtung von transferorientierten Projekten ist.
Ja, vielen Dank. Und dann abschließend für diese erste Runde Frau Lemke für die Linke, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Sachverständigen, dass Sie hier sind und Ihre Expertise bereitstellen. Ich habe eine Frage an Herrn Jansen. Sie haben ja betont, dass die Akteursoffenheit besonders wichtig ist. Können Sie noch einmal darstellen, wo und warum diese Akteursoffenheit für Sie wichtig ist und was das konkret für den Transferbooster und die DFG bedeuten sollte? Und daran anschließend, welche Rolle sollten Institute der CUSE-Gemeinschaft in dem Konzept Initiative und Forschung, Anwendung und in der DFG einnehmen?
Ja, danke schön für die Frage. Akteursoffenheit deswegen, das haben wir bereits mehrfach hier diskutiert. Alle Akteure in der Forschungswertschöpfungskette haben ihre Kernkompetenzen. Und ich glaube, diese Kernkompetenzen braucht es. Die müssen wir nicht verändern, die können wir erweitern. Die müssen aber besser in ihren Schnittstellen übergeben werden. Deswegen plädieren wir dafür, mehr die einzelnen Stufen zu verzahnen, das Ganze nachfrageorientierter zu machen, beispielsweise durch den Einbezug von Unternehmen, die eben halt von vornherein mitdenken, ihre Bedürfnisse artikulieren und dann auch auf die Art und Weise so ein Technology Pull aus dem Markt heraus generieren. Wir sind vorsichtig, was die Etablierung von ganz neuen Strukturen angeht, weil wir natürlich in den bisherigen Akteuren auch eine Kontinuität haben. Das heißt also eine Verlässlichkeit, die gerade für die Wirtschaftsakteure wichtig ist, weil da Vertrauen aus der Wirtschaft heraus bestehen muss, um zu sagen, wir arbeiten mit Hochschulen, mit Universitäten, mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen zusammen. Und deswegen ist das Thema Kontinuität, Stärkung der bisherigen Stärken besonders wichtig für uns.
Vielen Dank. Nachfrage bitte.
Sie haben ja auch davon gesprochen, dass es ein Unterschied zwischen regionalem und branchenspezifischem Transfer ist. Warum haben Sie das so in den Vordergrund?
Wir sehen, dass lokale Innovationsnetze sehr, sehr stark sind, besonders wenn es in die Fläche geht. Die bilden sich über eine ganze gewisse Zeit hinaus, müssen betreut werden, brauchen gute Netzwerkmanager. Und hier ist es sehr oft so, dass wenn wir auch auf soziale Innovationen schauen, eben halt die enge Zusammenarbeit in der Region besonders wichtig wird. Wenn wir auf Technologien schauen, auf Branchen schauen, ist es sehr oft so, dass sich Forschungspartner nicht aufgrund ihrer lokalen Nähe treffen, sondern eher dort nach Kompetenzen geschaut werden. Dass also die Unternehmen gucken, wo ist mein nächstes Kompetenzzentrum. Das kann durchaus einige hundert Kilometer entfernt sein. Und dann werden diese Forschungsakteure eben halt in den Projekten gemeinsam arbeiten.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an die VertreterInnen der HAWs. Also vielleicht können Herr Kaxa oder Frau Castell darauf antworten. Eine besondere Stärke der HAWs ist ja insbesondere, dass Menschen ohne akademischen Hintergrund dort einen überproportionalen Abschluss machen, also noch stärker als an den Universitäten. Und da würde mich noch mal interessieren, wie kann man diese Stärke ja noch weiter fördern, was ja auch eine Durchlässigkeit des akademischen Systems nach sich zieht.
Also in der Tat ist es so, dass wir HAWs auch für Bildungsgerechtigkeit stehen, weil wenn man die Statistiken anschaut, der Anteil der Studierenden in ausbildungsfernen Familien, Erstakademiker, deutlich höher ist als an den Universitäten. Und durch jedes Forschungsprojekt, was wir bei uns durchführen, für jede Abschlussarbeit, die ja auch ein Transfer-Element sein kann, fast alle unsere Abschlussarbeiten, Bachelor, Master, laufen in Kooperation mit Praxispartnern aus der Region, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, unsere Studierenden mit angewandter Forschung, mit Transferthemen in Verbindung zu bringen. Und es ist ein Instrument, was letztendlich auch eine Komponente von Bildungsgerechtigkeit in sich hat. Eine Förderung von HWs heißt letztendlich auch eine Förderung von jungen Menschen aus Nicht-Akademikerfamilien.
Vielen Dank. Reicht noch für ganz kurze Nachfrage? Gibt es nicht? Dann danke ich für die erste Runde. Wir haben noch Zeit für eine Nachfragerunde und wir beginnen erneut mit dem Kollegen von der Union. Herr Albani, bitte.
Die Frage hatte ich in der ersten Runde gestellt, die Beantwortung dann Frau Castell.
Ja, ich glaube tatsächlich, ein One-Stop-Shop ist nicht ein One-Size-Fits-All. Also wenn ich eine zentrale Ansprechstelle habe, die die Diversität kennt und mich dahin verweist, das wäre so dieser mein One-Stop-Shop. Wenn das in einer Organisation abgebildet werden sollte, braucht die unterschiedliche Linien. Also ich glaube tatsächlich, diese HAW-Anwendungsforschungsförderungslinie ist noch mal was anderes als Transfer. Also die sind sehr benachbart, die schließen sich nicht aus, aber die sind nicht deckungsgleich, genauso wie die bestehenden Programme nicht deckungsgleich sind. Der Charme einer neuartigen Struktur ist, dass wir von dem alten Förderdenken wegkommen. Das ist ja, was Herr Zabi jetzt in der Sprint auch live erlebt. Also das brauchen wir unbedingt. Und tatsächlich kann man sagen, es fällt uns schwer, mit den jetzigen Verantwortlichen zu überlegen. Also es ist ein Kulturwandel. Ich kann nicht sagen, und dieses Programm machst du nach Logik 1000 Seiten und dieses Programm machst du nach einer ganz neuen Logik. Das funktioniert bei Menschen als Agenten irgendwie nicht gut. Deswegen ist der Charme einer Institution sozusagen, dass man einen neuen Impuls reinsetzen kann. Aber wenn man sowas macht, wie auch Frau Frank und wir in der Gründungskommission, glaube ich, gesagt haben, dann muss das eine schlanke Struktur sein. Also es wird nicht besser, wenn noch mehr Menschen etwas begutachten, sondern die Struktur muss genau diese Freiheitsgrade dann bewirken. Und ob das in einem Dach oder in zwei Dächern, die später zusammengeführt oder auseinandergepackt werden, stattfindet, bevor man sich jetzt 2 Jahre über ein Dach streitet, bitte gerne die Programme anschieben. Aber eben, wenn wir die Programme jetzt in der alten Logik einzementieren, dann werden sie nicht die neue Strahlkraft bringen. Und das ist so die Herausforderung, vor der Sie jetzt in der Umsetzung stehen.
Kurze Nachfrage.
Wie sehen Sie dann die Überführung der Strukturen, die jetzt bisher angedacht waren, in dieses Drei-Säulen-Modell? Würden Sie auch zur Zusammenlegung zweier Säulen plädieren? Oder was wäre Ihre Vorstellung dort, insbesondere um auch die regionale Anbindung der HAWs sicherzustellen?
Klappen, die Säule 2 und 3 zusammenzufügen. Sie werden aber nicht in eine Säule, also es werden dann immer noch 2 Säulen unter einem Dach sein, so hatte ich Herrn Zabi auch verstanden, nämlich Transfer tatsächlich auch stärker marktgetrieben und dann die HAW, also nicht verschmelzen. Die Frage ist, wie viele neue Strukturen will man aufmachen? Auch das kann ja ein Grund sein, zu sagen, wir brauchen nur ein Dach, das die Kreativität fördert und dann können da drunter mehrere Säulen sein. Das könnte vielleicht ein Übergangsmodell sein.
Insofern ist Ihr Plädoyer auf jeden Fall zu einer eher Differenzierung und einem einfachen Zugang, aber nicht wieder alles in einen Pott und umrühren.
Yeah, also One Size Fits All ist was anderes als One-Stop-Shop.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Herrn Dr. Kaufmann von der AfD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte gerne noch eine Frage an den Professor Zabi stellen. Sie sind ja erfahrener und ausgewiesener Experte für die Gründung von Unternehmen für Start-ups. Und nun ist aber bei den HAWs, beim Transfer, die Sache so, dass das sind oft eben keine Sprunginnovationen, sondern eben iterative Innovationen. Und die werden auch typischerweise mit Partnern durchgeführt, also mit Industriepartnern, die das eben dann in die Anwendung bringen. Inwieweit meinen Sie denn, dass Ihre Strukturen der Sprint da übertragbar sind auf diese Fälle?
Ja, also in der Tat funktioniert Innovationstransfer nicht nur über Ausgründungen, sondern auch in der Kollaboration mit KMUs oder auch mit großen Industrieunternehmen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und wir müssen für beide Kanäle offen sein. Bei der Sprint haben wir diese Erfahrung sehr genau gemacht. Und deshalb ist es uns wichtig, ein enges Netzwerk nicht nur an Investoren für die Ausgründungen zu schaffen, sondern auch ein enges Netzwerk an Unternehmen, an etablierten Unternehmen als Industrienetzwerk. Beides ist unerlässlich. Und ich würde auch nicht so argumentieren, dass es also diese zwei Wege gibt, die dann voneinander getrennt blieben, sondern die entstehenden Ausgründungen sind auch darauf angewiesen, ihre Produkte und Dienstleistungen gerade im Hochtechnologiebereich mit bestehenden Unternehmen zu entwickeln. Und wir benötigen dann als Ausgründungen dann auch die Kaufkraft und die Nachfrage aus den Unternehmen. Und das ist tatsächlich auch ein Manko in Deutschland. Wir können das auch empirisch belegen, dass sich die deutschen Industrieunternehmen zu wenig engagieren, sowohl als Investoren als auch als Kunden für die Start-ups. Und wir sehen heute, dass in 80% aller technologieorientierten Start-ups, die mehr als 20 Millionen Euro Bewertung haben, es ausländische Investoren sind, die diese Unternehmen kaufen. Und von den 10 größten Akquisiteuren europäischer Deep-Tech-Startups sind 6 aus USA. Was wir also tun ist, mit Steuergeldern finanzieren wir eine fantastische Grundlagenforschung und andere Teile der Welt bedanken sich herzlich und kaufen die dann auf. Und da müssen wir unbedingt Strukturen schaffen, damit diese Technologien in Deutschland auch zum Erfolg gebracht werden können über die beiden von Ihnen beschriebenen Wege.
Danke. Kurze Nachfrage? Nicht? Vielen Dank. Machen wir weiter mit Frau Dr. Seitzel von der SPD. Ach so, Herrn Kaczmar, Entschuldigung.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will noch mal sagen, wir reden jetzt über Transfer, aber wir meinen natürlich was Bestimmtes. Wir haben die Sprint, wir haben die Hightech-Agenda als Innovations- und Technologieagenda und wir reden jetzt hier über die Initiative Forschung und Anwendung, die sich insbesondere auf wissenschaftsgetriebene Innovationen in der Region beziehen soll. Und ich will einmal sagen, ich glaube nicht, jeder kann alles und auch nicht jedes Förderformat ist für alles gleichermaßen geeignet. Deswegen will ich einmal auf das Thema Akteurskonstellation kommen und Herrn Kaczmar fragen. Wir sind uns völlig einig, dass auch bei Datipilot, dass wir Akteurs offen sind, was die Beteiligung angeht. Aber wir haben uns im Koalitionsvertrag auf eine Konsortialführerschaft der HAW in der Regel festgelegt. Vielleicht können Sie noch mal sagen, welchen besonderen Nutzen das auch aus Ihrer Sicht hat, dass wir an der Stelle auch eine klare Rollenverteilung machen.
Ich habe versucht, vorher schon mal zu sagen, dass wir grundsätzlich gegen Akteursoffenheit nichts einzuwenden haben. Aber wir müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen haben. Die existieren seit Jahren nicht. Der Anteil beispielsweise der Forschungsförderung an der DFG liegt bei 1%. Also auch dort gibt es keine Akteursoffenheit, zumindest nicht in der Praxis, sondern nur auf dem Papier. Ich glaube, die HWs brauchen jetzt nach vielen Jahren endlich ein Förderprogramm, eine Förderkulisse, die auf ihre Bedarfe und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wir haben in der Vergangenheit beispielsweise bei dem Bund-Länder-Programm Innovative Hochschule festgestellt, wie sehr das wirken kann in den jeweiligen Regionen. Nur noch mal zur Erinnerung, das war eine Förderung über fünf Jahre, mit 10 Millionen Euro. Und da konnten Strukturen in den Regionen aufgebaut werden, an denen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen beteiligt waren, aber auch die Kommunen. Und dieses Modell könnte aus unserer Sicht als Blaupause dienen für die Transferbooster, wie sie erwähnt wurden, unter Konsortialführerschaft der HAWs. Da ist nicht ausgeschlossen, dass auch mal eine Uni mit dabei ist, aber man möge sich doch jetzt bitte konzentrieren auf die Bedarfe, die es an den HAWs gibt, nachdem wir jetzt seit vielen Jahren, ich hatte meine Vorgeschichte hier ja berichtet, immer wieder zu Schwerpunkten in anderen Bereichen gab. Ich erinnere noch mal mal an das Gesamtvolumen, das zur Verfügung steht, beispielsweise beim BMFTR 22 Milliarden fast. Und wenn ich dann sehe, 70 Millionen gehen in die Forschungsförderung an der HAWs, dann gibt es da einfach ein Ungleichgewicht. Und das müssen wir zumindest die nächsten Jahre ein Stück weit ausgleichen. Und da habe ich große Hoffnung. Wir interpretieren die Transferbooster also in erster Linie jetzt für die nächsten Jahre als Instrument für die HAWs. Und bei der DAFG ist ja im Koalitionsvertrag auch festgehalten, dass zunächst mal die HAW-spezifischen Programme, Forschung an HAWs, FH, Personal dort integriert sein sollen. Wie sich das dann weiterentwickelt, muss man schauen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich mal auf diesen Hochschultyp schauen und nicht wieder streuen. Letzte Anmerkung, als wir die DTG vorgeschlagen haben oder die DATI, da war das von den Universitäten immer sehr, sehr kritisch gesehen worden. Als dann die Fördermittel da waren, war das Interesse um ein Vielfaches gestiegen. Auch jetzt gibt es dort eine große Begehrlichkeit. Und da müssen wir jetzt ein bisschen drauf schauen, dass die Strukturen so sind, dass auch wirklich endlich die HAWs mal im Vordergrund stehen.
Vielen Dank und machen weiter mit Frau Azar für die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich kann eigentlich nur noch mal wiederholen, die Konzepte, die liegen alle vor. Wir brauchen eben keine weiteren zeitaufwendigen Strukturdebatten, sondern entschlossenes und schnelles Handeln. Und deswegen zum einen noch mal der Punkt mit der anwendungsorientierten Forschung, was wir gerade diskutiert haben. Wir haben auch eine neue Situation, weil eben viele Bundesländer eben das Promotionsrecht den Hochschulen gegeben haben. Das heißt, eine deutliche Chance, was die anwendungsorientierte Forschung anbelangt, das auch zu stärken. Deswegen eine Frage an Herrn Kaksar. Sie haben gesagt, die deutliche Überbuchung. Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig an finanziellen Mitteln für die anwendungsorientierte Forschung und dann in Richtung Bundesregierung? Mit Blick eben keine weiteren Diskussionen, sondern ich habe mich sehr gefreut, dass jetzt im Haushalt 26 deutlich ja noch mal die Mittel für Transfer gestärkt worden sind. Was davon ist denn vorgesehen für Forschung an HAW? Also gibt es da oder soll es da eben eine entsprechende Aufstockung geben? Aber auch für die anderen Säulen, was ist da die Planung? Und zum anderen, bis wann wird denn die Bundesregierung die Initiative Forschung und Entwicklung und die Deutsche Anwendungsforschungsgemeinschaft formal gründen? Wie ist da der Zeitplan? Vielen Dank.
Die Vorstellungen, die wir haben, sind auch in der Anlage kurz skizziert. Wenn man die innovative Hochschule als Blaupause nimmt, dort gab es 2 Millionen für ein Konsortium pro Jahr und rechnet das hoch. Wenn wir in die Fläche gehen, denke ich da an etwa 100 Konsortien von HAWs geführt in der ganzen Bundesrepublik. Und daraus ergibt sich dann ein Fördervolumen von etwa 200 Millionen. Das ist die Größenordnung für den Transferbooster. Bei den HAW-spezifischen Förderprogrammen haben wir in dem Vorschlag auch eine Erhöhung, eine Aufstockung auf etwa 150 Millionen vorgesehen. Das würde dann auch zu angemessenen Förderquoten bei den Anträgen führen und würde uns auch wirklich erheblich unterstützen.
Ja, dann würde ich sagen, antwortet die Bundesregierung sofort.
Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Fragen. Wir sind dabei, gerade ein grobes Konzept für den Zeitplan, werden wir im ersten Quartal nächsten Jahres vorstellen können. Das werden wir Ihnen dann natürlich auch vorstellen und hier auch dazu Rede und Antwort stehen. Ich könnte jetzt noch zu den einzelnen Säulen nähere Ausführungen machen. Auch gibt es natürlich erste konzeptionelle Überlegungen zum Thema Transferbooster beispielsweise. Was die Mittel angeht, können Sie natürlich aus dem Haushalt die entsprechenden Mittel für Transfer vorsehen. Eine Untergliederung habe ich jetzt hier gerade nicht vorliegen. Insofern würden wir dazu auch noch was nachreichen.
Vielen Dank. Damit sind wir auch schon bei der Linken. Frau Lemke, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Jansen, mich würde noch mal interessieren, wie aus Ihrer Sicht die Gründung der DAFG durchgeführt werden sollte.
Nun, wir haben darüber gesprochen, wir brauchen eine schnelle Gründung, denke ich. Das, was wir an Zeit in die Planung für DATI gesteckt haben, ist eine gute Vorarbeit. Wir haben einiges gehört bereits heute, was sinnvoll ist, was möglicherweise wieder Gedanken sein können, die jetzt hier für das nächste Konzept gebraucht werden können. Wir müssen nicht zu einem hundertprozentigen Konzept kommen, was sehr gut und rund ist. Wir sollten damit vielleicht 80 oder 70% anfangen und dann in der zweiten Runde nachsteuern und da lieber Programmlinien, die nicht gut funktionieren, die wir evaluiert haben, dann schließen und andere neue Wege versuchen aufzumachen und auszuprobieren. Also schnelles Handeln, vom Reden ins Tun kommen.
Dankeschön. Und dann haben wir noch Zeit für eine kurze Nachfrage.
Dann habe ich noch eine Frage an die Vertreterin der HAWs. Im Positionspapier der HAW spielte das Thema Grundfinanzierung und Dauerstellen für den Mittelbau eine große Rolle, etwas, das wir ausdrücklich unterstützen. Da würde mich in dem Kontext interessieren, wo aus Ihrer Sicht die Linie sein sollte, was muss von einer erweiterten Grundfinanzierung abgedeckt sein und wo sind gezielte Fördermaßnahmen sinnvoll?
Also wir haben ja grundsätzlich das Problem, dass es kaum Stellen im akademischen Mittelbau gibt, auch nicht auf Dauer. Und das heißt für uns immer wieder, dass es Personalwechsel gibt und wir jeden neuen Antrag auch mit neuem Personal stellen müssen. Das ist einfach nicht förderlich, weil die Strukturen, die man einmal aufgebaut haben, so wertvoll sind und die sollten für eine gewisse Kontinuität in dem Bereich sorgen. Es muss ein guter Mix sein aus strukturbildenden Maßnahmen und dann Projektförderung. Und deswegen haben wir auch so eine Zweistufigkeit vorgesehen, dass in ein Konsortium zunächst mal einen großen Antrag mit einem Konzept erstellt, das dann zentral unter Verantwortung des BMFTR genehmigt wird, begutachtet wird natürlich auch. Und dann muss viel Eigenverantwortung in den Regionen sein. Und dann muss ein Konsortium in der Region über Einzelprojekte entscheiden, und zwar relativ schlank und schnell, damit dieser Transfer und die angewandte Forschung funktionieren kann.
Kurze Nachfrage. Danke. Dann haben wir noch eine letzte Nachfrage durch Herrn Albani für die CDU-CSU.
Ja, danke, Nigina Nenzabi. Sie hatten schon so freundlich angeboten, dass ja die Sprint auch ein Inkubator für eine DAFG sein könnte. Jetzt soll die DAFG aber natürlich am Ende ja auch, oder ist der Grund dafür, dass man die DFG sein lässt, was sie sein soll, und die Sprint um Gottes Willen sein soll, was sie sein wird, was sie sein soll. Und deswegen war mein erster Gedanke, keine der beiden sollte an dieser Stelle zu dicht in den Prozess des Nescendi der DAFG integriert sein. Jetzt überzeugen Sie mich mal, warum das bei der Sprint anders wäre.
Das möchte ich gerne tun. Die Sprint hegt keine Absichten, sich eine DAFG einzuverleiben. Überhaupt nicht. Wir wollen bei unserer Sprunginnovationsausrichtung bleiben. Aber wir haben die Erfahrungen gemacht, wie eine Innovationsagentur aufgebaut werden kann. Das hat bei der Sprint tatsächlich eine Weile gedauert. Es müssen jetzt nicht alle Fehler und Verzögerungen wieder gemacht werden, sondern wir können dabei helfen, im Status Nascendi, bis dann eine solche DAFG flügge wird und ausgegründet wird. Das haben wir übrigens auch schon einmal gemacht mit einer Agentur des Bundes, der Sovereign Tech Agency, die jetzt selbstständig ist, aber bei uns erst mal wachsen konnte für eine kurze Zeit. Und alle Rednerinnen und Redner haben heute darauf Wert gelegt, das muss jetzt endlich mal schnell gehen. Und wir können nicht wieder in jahrelange Stakeholder-Prozesse eintreten. Und dafür steht die Sprint bereit und hat gezeigt, dass das auch funktioniert.
Dann würde ich letzte Minute noch mal umgedreht fragen wollen. Das heißt, Sie sind der Überzeugung, dass Grundlagenforschung schneller durch angewandte Forschung infiziert werden kann als Sprünge durch Schritte?
Also das ist die inhaltliche Argumentation. Ich stimme zu, dass die Grenzlinien zwischen Sprunginnovation und inkrementeller Innovation oft sehr nah beieinander liegen und dass wir durchaus auch in der inkrementellen Innovation fördern können. Worum es mir aber eigentlich geht, ist die Frage der Strukturen und der Prozesse. Da soll sich ja die DAFG maßgeblich unterscheiden von den heute bestehenden Prozessen in der Ministerial- und der Projektträgerstruktur, von der wir alle unisono gesagt haben, das ist nicht geeignet. Und die Sprint weiß, wie wir diese Prozesse deutlich beschleunigen können und runterkommen können auf eine Bewilligungszeit von 14 Tagen. Und das möchten wir der DAFG gerne mit auf den Weg geben.
Herzlichen Dank.
Sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Ich darf mich ganz herzlich für die ausgezeichneten Beiträge der Sachverständigen bedanken, auch für die umfängliche Beantwortung der Fragen. Das ist sicherlich die letzte Gelegenheit, die wir haben, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und danke Ihnen, dass Sie da gewesen sind. Und machen ganz kurz eine Pause, machen in 2-3 Minuten weiter mit dem Tagesordnungspunkt 3.